Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
ein Mann, der war früher zum Beispiel Bremer Bürgermeister für die Grünen und er ist der Gründer und geschäftsführende Gesellschafter des Zentrums Liberale Moderne. Das ist eine Diskussionsplattform, ein Think Tank zur Erneuerung der liberalen Demokratie. Großes Ziel. Ich sag ganz groß herzlich willkommen, Ralf Füchs.
Vielen Dank, Frau Münkel. Ich freue mich auf die Sendung.
Ich mich auch. Und ich möchte die Sendung gern mit dem sogenannten Check-in-Generator beginnen, Herr Füchs. Das ist so eine Internetseite, checkingenerator.de. Da drücke ich auf so eine Schaltfläche, das mache ich jetzt mal, und da spuckt mir das eine Frage aus, die ich jetzt selber noch nicht kenne. Moment. Ah ja, worauf können Sie heute verzichten?
Oh, auf schlechte Nachrichten, auf Blitz und Donner und auf Staus kann ich auch gut verzichten.
Ah, die hatten Sie leider gerade schon, oder?
Ich muss gestehen, ich bin mit dem Taxi gekommen, weil ich ein bisschen zeitlich knapp war und das dauerte sehr viel länger als sonst. Ist auch kein Vergnügen, in Berlin mit dem Auto zu fahren, auch zu Recht. Ja? Also wenn man es nicht unbedingt muss, sollte man es nicht tun.
Wenn wir das mal umdrehen und nicht von Verzicht sprechen, sondern auf das gucken, was bei Ihnen zu so einem richtig guten Tag dazugehört. Was fällt Ihnen denn da ein?
Ich meine, das hat eine persönliche Seite. Ich bin ja auch ein Familienmensch und das bestimmt auch mein Befinden sehr stark. Wie ist gerade so die familiäre Stimmung zwischen mir und meiner Frau und mit unseren Töchtern und deren Familien. Und sonst hängt natürlich sehr viel davon ab, wie läuft es bei uns im Institut? Läuft es gut? Sind wir erfolgreich? Oder knirscht es? Ja.
Also ich höre da raus.
Und die politische Großwetterlage, über die müssen wir jetzt, reden wir ja gleich noch in der Sendung. Ich meine, die drückt mir aufs Gemüt. Das ist schon so. Also Ukraine, Israel, Gaza. Aber auch innenpolitisch ist ja alles andere als erfreulich.
Also ich höre daraus eine gute Balance zwischen Familienleben, Berufsleben und einer politischen
Politik.
Wetterlage, die ja nicht immer so leicht beeinflussbar ist. Aber Sie haben recht, vielleicht ist ja eine Strategie auch darüber zu reden und so ein bisschen greifbarer zu machen. Wir sortieren heute wie immer die Themen, die wichtig sind und schauen gleich zuerst auf verschiedene Staaten, die Palästina als Staat anerkennen wollen. Schön, dass Sie zuhören. Wenn ich höre, dass jemand vom Staat Palästina spricht, dann habe ich direkt den Impuls zu sagen, Moment, meinst du die palästinensischen Gebiete, weil es ja eben keinen unabhängigen Staat Palästina gibt. Zumindest erkennt Deutschland den nicht an, sondern eben man spricht dann von den palästinensischen Gebieten oder den palästinensischen Autonomiegebieten und damit ist dann der Gazastreifen gemeint, 40% des Westjordanlandes in Israel und dann eben ja je nach Sichtweise auch Ostjerusalem. Jetzt nennen aber einige Staaten genau dieses Wort Staat Palästina und sagen, wir erkennen Palästina als Staat an. Norwegen hat das heute angekündigt, Spanien, Irland, Slowenien, Malta auch. Und ich möchte da drauf schauen mit Ralf Füchs. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter und Gründer des Zentrums Liberale Moderne. Herr Füchs, ich finde es jetzt nicht so überraschend, wie die Reaktion auf palästinensischer Seite aussieht. Die palästinensische Befreiungsorganisation spricht von einem historischen Moment. Die Islamistenorganisation Hamas, die im Gazastreifen ja an der Macht ist, die begrüßt die geplante Anerkennung eines palästinensischen Staates durch diese Länder ebenfalls. Sie wiegen gerade schon so ein bisschen den Kopf. Ich nehme an, Sie begrüßen das nicht.
Naja, ich verstehe das Motiv schon sehr gut. Also Druck in Richtung Zwei-Staaten-Lösung zu machen und den Palästinensern endlich zu ihrem Recht auf nationale Selbstbestimmung zu verhelfen. Und trotzdem finde ich diesen politischen Zug problematisch. Erstens aus dem Grund, den Sie ja schon angetippt haben. Palästina fehlen zentrale Kriterien für einen Staat. Es gibt weder definierte Grenzen, noch gibt es eine legitime politische Autorität. Es hat seit ewigen Zeiten keine Wahlen mehr gegeben für die palästinensische Autonomiebehörde. Auch deshalb, weil die Palästinenser tief gespalten sind, ja, zwischen PLO, Fatah und Hamas und den anderen
also
islamistischen
ist die
Organisationen.
Palästinensische Befreiungsorganisation.
Aber vor allem stört mich daran, dass das wie eine Prämie jetzt erscheint für das Massaker vom 7. Oktober. Sie haben ja schon zitiert, die Hamas begrüßt das, ja, und Haniyeh, der Kopf der sagen Hamas, hat öffentlich erklärt, der 7. Oktober war richtig, ja, dieses genozidale Massaker gegen die israelische Zivilbevölkerung, weil es hat uns einen strategischen Vorteil verschafft. Ja, und gleichzeitig weiß man, dass die Hamas und die anderen militanten Palästinenserorganisationen, die geben sich ja nicht mit der Zwei-Staaten-Lösung zufrieden. Ja? Deren Ziel ist die Auslöschung Israels. Und deshalb kann man nicht über Anerkennung eines palästinensischen Staates sprechen, ohne Sicherheitsgarantien für Israel und auch ohne Anforderungen an die Palästinenser. Ja? Ein palästinensischer Staat, der eine Raketenabschussrampe gegen Israel ist und ein Aufmarschgebiet für terroristische Anschläge, wäre für Israel ein existenzielles Risiko. Ja, es braucht einen Verständigungsprozess, eine wechselseitige Anerkennung zwischen Israel und den Palästinensern. Und das ist nicht nur ein Problem für Israel. Die Zwei-Staaten-Lösung ist eher mehr bisher an den Palästinensern gescheitert als an Israel. Wenn man nur an das Right of Return denkt, ja, was auch die PLO nie aufgeben wollte, also die Rückkehr von Hunderttausenden Flüchtlingen aus dem Unabhängigkeitskrieg 48, das sind alle Signale, dass man sich nicht mit einem jüdischen Staat wirklich anfreunden will.
Nur holen Sie für meine Begriffe jetzt ja direkt schon die ganz große Keule raus. Also Sie sagen eben, okay, da sind jetzt Länder, die erkennen Palästina als Staat an und legitimieren damit auf eine Art den 7. Oktober. Und ich finde, das ist ja in der Diskussion oft der Punkt, an dem eben diese Differenzierung so ganz wichtig ist. Zu sagen, ich erkenne vielleicht Palästina als Staat an, was aber nicht heißt, dass ich gutheiße, was die Hamas am 7. Oktober getan hat, sozusagen. Und es ist ja immerhin auch so, dass diese Länder, die ich jetzt vorhin genannt habe, gar nicht die einzigen sind. Ne? Es erkennen 141 Staaten den Staat Palästina an. Das ist die Mehrheit der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen.
Das ist schon klar, dass Israel ist im Grunde der Jude unter den Staaten. Ja, wenn Sie die Entscheidungen der Vereinten Nationen ansehen, es wird kein Staat, und zwar bei weitem kein Staat, so oft verurteilt wie Israel. Das ist geradezu eine Obsession gegenüber Israel. Und mir geht es nicht darum, eine Zwei-Staaten-Lösung in Frage zu stellen. Im Gegenteil, wir starten gerade auch ein Projekt für eine politische Lösung. Wie kann man aus dieser Spirale von Krieg und Feindschaft wieder herausfinden? Aber es geht mir erstens um den Zeitpunkt und zweitens kann man meines Erachtens nicht das Ergebnis eines Verhandlungsprozesses einseitig vorwegnehmen. Warum startet die EU nicht stattdessen eine Initiative gemeinsam mit den Amerikanern und den moderaten arabischen Staaten für einen Verhandlungsprozess? Das finde ich richtig. Einen international moderierten Verhandlungsprozess, der am Ende dann auf eine Zwei-Staaten-Lösung hinausläuft, die heute sicher anders aussehen wird als noch vor 20 Jahren, als das Oslo-Abkommen geschlossen wurde. Ja, die Realität hat sich verändert. Man muss neue Lösungen finden für die Jerusalem-Frage, zum Beispiel auch die Grenzen. Und das muss ein Verhandlungsprozess sein.
Jetzt frage ich mich, ob das nicht beides möglich ist, weil die Situation, ich habe es ja gesagt, ist so komplex, dass es und auch so eigentlich verfahren, dass es ja eine gute Sache ist, den Instrumentenkoffer sozusagen von vorne bis hinten auszunutzen. Also ich kann total verstehen, dass Sie sagen, nur noch den Punkt kurz, dass Sie sagen, so ein Verhandlungsprozess auch vielleicht von der EU moderiert oder angestoßen wäre total gut. Das schließt ja aber nicht aus, dass dann auch andere Staaten sagen können, wir wollen eben mit der Anerkennung des Staates Palästina diese Diskussion um eine Zwei-Staaten-Lösung weiterbringen und sehen das als gutes Mittel dafür an.
Das teile ich nicht, diese optimistische Lesart. Ich glaube eher, dass es kontraproduktiv ist, weil es der palästinensischen Seite erspart, ihrerseits sich zu bewegen. Ja, und es ist nicht nur Israel, das sich in diesem Konflikt bewegen muss. Ein relevanter Teil der politischen Kräfte in Palästina will zurück zu 48. Also im Grunde die Revision der Gründung Israels und sagen die Anerkennung Israels als jüdisch-demokratischer Staat mit einer arabischen Minderheit in gesicherten Grenzen und die Demilitarisierung eines palästinensischen Staates ist Voraussetzung dafür, dass eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt in Gang kommen kann.
Ralf Füchs, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Zentrums Liberale Moderne hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank bis hierhin. Der französische Rassemblement National, also die Partei von Marine Le Pen, die will nicht mehr mit der AfD zusammenarbeiten und will die AfD offenbar aus der gemeinsamen Fraktion raushaben. Diese Fraktion hat den Namen ID, Identität und Demokratie. Und Anlass für den Rassemblement National zu sagen, oh, AfD eher nicht mehr, sind aktuelle Äußerungen des AfD-Europa-Wahlspitzenkandidaten Maximilian Kra. Der hat in einer italienischen Zeitung, in der italienischen Zeitung La Repubblica etwas gesagt, das den Rassemblement National nicht gefällt. Und zwar hat Maximilian Kra da gesagt, dass Mitglieder der SS-Truppe, also der Schutzstaffel in der NS-Zeit, nicht alle Verbrecher gewesen sein. Ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast Ralf Füchs, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Zentrums Liberale Moderne hier bei mir im Studio und mit Peter Kapern, unserem Brüssel-Korrespondenten, den haben wir jetzt zugeschaltet. Herr Kapern, ich habe erstmal eine formale Frage an Sie. Kann der Rassemblement National die AfD einfach so aus der Fraktion rauswerfen?
Nein, nicht er alleine, aber die Parteien und ihre Vorsitzenden, die da in der Fraktion versammelt sind, die können das gemeinsam tun. Die können auch die Fraktion neu umbenennen. Das heißt, da ist wirklich viel Spielraum, der auch immer wieder genutzt worden ist. Die Fraktion Identität und Demokratie, die gibt es erst seit Beginn dieser Legislaturperiode. Ob es diese Fraktion so oder möglicherweise völlig anders mit einem ganz anderen Namen in der nächsten Legislaturperiode geben wird, das werden wir dann sehen. Aber ja, das können Sie gestalten. Die einzige Bedingung, die Sie erfüllen müssen, das ist, um als Fraktion zu gelten im Europaparlament, müssen Sie 25 Abgeordnete aus 7 EU-Mitgliedstaaten zusammenbringen. Dann können Sie eine Fraktion gründen.
Okay, das heißt, es klingt so, als wenn es eben ein bisschen Zustimmung der anderen braucht und dann ist die AfD da raus. Herr Füchs, der Rassemblement National ist in Frankreich momentan bei Umfragen stärkste Kraft. Wir müssen ja auch die Europawahlen, die am 9. Juni kommen, da jetzt mit einbeziehen und setzt auf die sogenannte Dédiabolisation, also die Entteufelung. Und Marine Le Pen wird auch schon länger nachgesagt, dass sie versucht, so ein moderateres Image ihrer Partei da zu etablieren. Vor diesem Hintergrund, ist das als dieser Schritt zu sehen, diese Reaktion jetzt gegen die AfD aus Ihrer Sicht?
Das würde ich schon so interpretieren. Ich meine, Marine Le Pen verfolgt diesen Kurs ja schon seit langen Jahren. Es hat mit einem Vatermord auf offener Bühne begonnen, nämlich mit dem Ausschluss ihres Vaters, des Gründers des Front National aus der Partei.
Jean-Marie Le Pen, und damals hieß es eben noch Front
genau.
National.
Genau, und sie versucht, den Front jetzt mit diesem neuen Namen regierungsfähig zu machen. Ja, das ist ihre Ambition und liegt sie vermutlich auf einem ähnlichen Kurs wie Meloni in Italien oder Gerd Wilders in den Niederlanden. Also es gibt eine Drift unter diesen rechtspopulistischen Parteien, wählbar zu werden für das konservativ-bürgerliche Spektrum. Ob das reines Mimikry ist, also reine Täuschung, oder tatsächlich mit auch einer Veränderung der Programmatik und der politischen Ideologie verbunden ist, lasse ich mal dahingestellt. Ich meine, Meloni ist ja ein praktisches Beispiel jetzt in Italien, die zumindest den antieuropäischen Kurs jetzt stillgestellt hat, eher eine konstruktive Außenpolitik macht, auch mit Blick auf Ukraine und Russland, überraschenderweise. Aber es gibt eben auch eine andere Truppe unter in dieser Fraktion, die eher immer stärker nach rechts driftet. Ja, und da ist die AfD mitten dabei, die sich, also ich meine, was Kra sagt, das macht ja nur kenntlich, was ein großer Teil dieser Partei tatsächlich denkt. Also der Hückeflügel ist kein Randphänomen, sondern der ist eigentlich dominant in der AfD.
Herr Kapern,
die Frage Die Frage, ob dies nun Mimikry ist oder tatsächlicher politischer Wandel, das ist ja in der Tat wirklich die entscheidende Frage, auch für die Zukunft der Rechtskonservativen, der Rechtsnationalisten, der Rechtspopulisten, der Rechtsextremen im Europaparlament. Also schauen wir uns doch mal an, was da in Holland passiert ist. Da ist es jetzt gelungen, eine Koalition zu schmieden. Da stützt sich Geert Wilders auf zwei Parteien, die gerne der EVP, also den Christdemokraten im Europaparlament beitreten wollen, eine liberale Partei, und er hat dafür eindeutig verfassungswidrige Dinge vorläufig auf Eis gelegt. Also er hat sich davon nicht wirklich auf Dauer distanziert, sondern sie nur auf Eis gelegt. Beispielsweise die Schließung aller Moscheen. Weiterer Blick nach Italien. Meloni, ja, sie hat konstruktiv mit Ursula von der Leyen zusammengearbeitet, als es darum ging, dass die Kommission im Prinzip Melonis strikte Migrationspolitik übernommen hat. Aber wenn wir jetzt beispielsweise uns Berichte anschauen, dass Melonis Regierung gleichzeitig den Rollgriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unternimmt in Italien, dass sie sich in den Kultursektor einmischt, die Unabhängigkeit der Kultur angreift, dass Fackelmärsche faschistischer Parteimitglieder, die den Mussolini-Zug Gruß zeigen, von ihr unkommentiert bleiben, dann muss man in Frage stellen, ob das tatsächlich ein Wandel ist oder tatsächlich oder nicht doch viel mehr Mimikry.
Ich denke auch, die große Gefahr ist, dass wenn diese Parteien tatsächlich Regierungsmacht bekommen, sie dann anfangen, die Republik von innen auszuhebeln. Ja, ähnlich wie das die PiS in Polen ja nicht nur versucht, sondern auch getan hat. Allerdings
und immer an
war sie nicht so erfolgreich. Genau, Justiz, es geht immer gegen die Unabhängigkeit der Justiz, es geht immer gegen die Unabhängigkeit der Medien und gegen kritische Zivilgesellschaft. Also ich würde auch sagen, das wäre fahrlässig, diesen Parteien jetzt einen politischen Persilschein auszustellen.
Jetzt finde ich ganz interessant.
Ich finde, hier gibt es noch, wenn ich das noch anfügen darf, ich finde, dass noch eine ganz besondere Entwicklung auf europäischer Ebene noch nicht wirklich beleuchtet ist, die scheint mir ganz besonders interessant zu sein. Nämlich das Zueinanderrücken von Meloni und Marine Le Pen. Diese beiden Frauen mit ihren Parteien gehören unterschiedlichen Fraktionen im Europaparlament an und gehen auf einmal sehr respektvoll miteinander um. Der Haupttrennungsgrund zwischen diesen beiden Fraktionen war die Frage, wie hältst du es mit Moskau oder hältst du es mit Washington? Dieser Trennungsgrund diffundiert, und wenn die beiden Parteien jetzt Meloni und Le Pen zusammenrücken, dann wird das gesamte rechte Lager im Europaparlament neu sortiert.
Wer sich auch gerade versucht, neu zu sortieren, ist ja die AfD, habe ich den Eindruck. Ralf Füchs, der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah. Sie sortieren sich nicht neu. Nee, der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, der zieht Konsequenzen. Der hat jetzt angekündigt, sich aus dem Bundesvorstand zurückzuziehen. Und er wird, so sagt er, auch nicht mehr im Europawahlkampf seiner Partei auftreten. Da steht natürlich die Frage im Raum, ob der Auslöser jetzt auch die Ankündigung des Rassemblement National ist, nicht mehr mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen. Also versucht er sich jetzt möglicherweise doch kurzfristig noch in Mimikry und einem moderateren Kurs, indem er sagt, oh, ich ziehe mich zurück?
Ja, das halte ich für Augenwischerei. Ja, der Krah und die Figuren, die ihn umgeben, sind ja eine skandalträchtige, skandalumwitterte Truppe. Ja, da steht der Verdacht im Raum, dass sie Geld aus Russland bezogen haben für ihren Wahlkampf. Die verhalten sich tatsächlich wie eine fünfte Kolonne des sagen Kremls in Europa, und sie sind in ihren ideologischen Überzeugungen völkische Nationalisten. Ja, das hat doch sehr viele Parallelen zur NS-Ideologie, und da halte ich überhaupt nichts für zu retten. Ja, diese Leute sind Gegner der Demokratie.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Ralf Füchs, hier bei mir im Studio, und vielen Dank nach Brüssel an unseren Korrespondenten Peter Kapern. Das Weimarer Dreieck, also eine politische Austauschplattform zwischen Deutschland, Frankreich und Polen, das galt vor einiger Zeit als schon verstorben, wenn man es nett sagen will. Aber dieses Format ist mit neuem Leben erweckt worden oder hat neues Leben eingehaucht bekommen, sagt man, glaube ich. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock empfängt heute ihren französischen Amtskollegen Séjourné und ihren polnischen Amtskollegen Sikorski in Weimar, um über unter anderem die Ukraine-Hilfen zu beraten. Wenn es nach ihr ginge, dann gäbe es einen Sicherheitshaushalt mit deutlich höheren Ukraine-Hilfen als derzeit. Das hat sie bei der Bild gesagt.
Wenn die Truppen hier in der Ukraine, die russischen Truppen, weiter vormarschieren, auch das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, sind das 7 Autostunden von Berlin entfernt. Und wenn sie weiter vorziehen, ist dann nach Polen. Und Polen ist bekanntermaßen unser Nachbarland. Also es geht hier um unser aller Sicherheit. Und dafür braucht es sehr, sehr viel Geld. Aber ich glaube, niemand kann es verantworten zu sagen, wir waren damals nicht bereit, weitere Milliarden in die Hand zu nehmen für den Frieden. Und es hat dann dazu geführt, dass dieser russische Angriff, Krieg sich weiter ausgeweitet hat in Europa.
Ralf Füchs ist mein Gast heute. Er ist Grünen-Politiker und Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Zentrums Liberale Moderne. Herr Füchs, ich nehme an, diese Forderung nach mehr Ukraine-Hilfen, die fällt bei Ihnen auf offene Ohren.
Aber ja, wobei ich habe dann schon noch zweite Gedanken, warum erst jetzt, warum so spät und warum machen die Grünen auch nicht mehr Druck auf Olaf Scholz? Ja, es ist ja klar, also Habeck und Annalena Baerbock und auch die Fraktion der Grünen waren von Anfang an doch entschiedene Unterstützer der Ukraine, haben verstanden, was auf dem Spiel steht, aber gleichzeitig muss man sagen, haben wir mehr als 2 Jahre verloren. Nur die Ukraine hat mehr als 2 Jahre verloren aufgrund der Zögerlichkeit der westlichen und eben auch der deutschen Unterstützung. Ja, dieses ewige immer zu spät und zu wenig, ob es um Schützenpanzer ging oder um Leopard-Kampfpanzer, oder um Flugabwehrsysteme. Ich meine, dass Russland seine Luftangriffe auf die Ukraine, auf die Städte immer noch steigern kann, auf die Energieinfrastruktur. 50% etwa der Energiekapazität der Ukraine ist inzwischen zerbombt. Ja. Das ist ja auch ein Ergebnis dieser, in Anführungszeichen, Zurückhaltung des Westens. Ja, wir haben Putin die Zeit gegeben, eine neue militärische Offensive vorzubereiten, neue Truppen mobilisieren und die Rüstungsindustrie anzukurbeln. Dazu gehört auch, dass es riesige Löcher im westlichen Sanktionsregime gibt. Es kommt nach wie vor kriegswichtige westliche Technologie nach Russland und Russland exportiert auch immer noch Gas nach Europa. Also wir sind einfach nicht wirklich entschieden. Wir sind nicht auf der Höhe der historischen Auseinandersetzung, die gegenwärtig in der Ukraine stattfindet.
Stichwort Zögerlichkeit. Ich habe mir noch mal die Zahlen angeschaut. Die Zahlen zwischen Januar 2022 und Februar 2024. Da kommen tatsächlich, wenn man jetzt wirklich die Unterstützung der Ukraine in wirklich Geld anschaut, da kommt zuerst die EU-Institution mit knapp 80 Milliarden Euro Ukraine-Hilfen, dann die USA mit gut 70 Milliarden Dollar, dann Deutschland mit 23,1 Milliarden und erst danach Großbritannien mit knapp 16 Milliarden. Also auf dem Papier. Hier sieht es jetzt gar nicht so zögerlich, zauderig aus.
Ja, da in diesen deutschen Beitrag sind aber auch die soziale Unterstützung für die ukrainischen Flüchtlinge. Das macht einen riesigen Batzen daran aus. Darin ist auch enthalten die humanitäre und technische Unterstützung. Ich will das ja gar nicht kleinreden, um Himmels Willen. Wir brauchen mehr davon. Aber ein Krieg wird letztlich auf dem Schlachtfeld entschieden. Wenn wir das letzte Jahr zugrunde legen, also 2023, hat Russland etwa 120 Milliarden Dollar für diesen Krieg mobilisiert. Der Westen 40 als militärische Unterstützung für die Ukraine. Das ist ein Verhältnis ungefähr von 1 zu 2,5. Wenn man nur Europa betrachtet, ist das Verhältnis 1 zu 4 zugunsten Russlands. Wir tun immer noch so, als wäre das nicht auch unser Krieg. Und Sie haben vorhin vom Weimarer Dreieck gesprochen, also Polen. Wir hatten gerade Ende letzter Woche unsere internationale Konferenz Russland und der Westen. Da waren mehrere Teilnehmer aus Polen, zum Teil auch Außenministerium, Thinktanks, Skandinavien, Baltikum. die sprechen eine vollkommen andere Sprache als wir. Ja, für die ist es gar keine Frage zu sagen, das ist auch unser Krieg. Da geht es um die Sicherheit und Zukunft Europas. Und die Ukraine muss diesen Krieg in unserem eigenen Interesse gewinnen. Etwas, was Kanzler Scholz bis heute nicht über die Lippen bringt. Ja, dieses Zögerliche. Zelensky hat gerade in einem Interview gesagt, ein Teil der westlichen Regierungen will nicht, dass Russland diesen Krieg verliert. Aus Angst vor Eskalation oder auch aus Furcht vor einem Kollaps des russischen Regimes. Das sind die falschen Ängste. Wofür wir uns fürchten sollten, wäre ein russischer Sieg in der Ukraine. Und wenn wir nicht endlich ernst machen, dann ist das eine reale Gefahr.
Nach dem Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel ist die Zahl der von einer Informationsstelle erfassten antisemitischen Vorfälle in Berlin auf einen Höchststand gestiegen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD und der Chef des Bundeskriminalamts Holger Münch, die haben das so kommentiert.
Also natürlich ist das Eklatanteste der Übergriff der Hamas am 7. Oktober. Damit haben wir natürlich zu Beginn des Jahres nicht gerechnet, was ja zum massiven Anstieg der antisemitischen Vorfälle in Deutschland geführt hat.
Seit dem 7. Oktober haben wir eine völlig andere Situation. Das ist also nochmal obendrauf gekommen, sage ich mal.
Ja, und da geht es um Zahlen von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin. Die haben im vergangenen Jahr insgesamt, ich beziffere es mal, 1270 solcher Beschimpfungen im Internet gefunden, reale Drohungen, Übergriffe und Angriffe. Das sei ein Anstieg um knapp 50% im Vergleich zu 2022 und die höchste Zahl in einem Jahr, die Informationsstelle jemals registriert habe. Herr Füchs, Sie haben jetzt gerade schon so ein bisschen so ein zustimmendes Geräusch gemacht. Ich würde sagen, leider ist es nicht überraschend auf eine Art.
Ich meine, wir reden jetzt heute fast nur über deprimierende Themen. Und das gehört dazu. Der tatsächliche Anstieg von antisemitischen Übergriffen ist ja noch höher, weil der kommt ja aus 3 Monaten. Also seit dem 7. Oktober im letzten Jahr. Und ich habe oft den Eindruck, wir haben einen richtigen Dammbruch erlebt. Ja, dass jetzt öffentlich, ungehemmt und ohne Reue massiver Hass auf Israel und Ressentiments gegen Juden auf deutschen Straßen und in den sozialen Medien und in allen möglichen Gelegenheiten möglich ist. Und das kommt eben aus 3 Richtungen. Und das ist die neue Qualität. Wir haben den klassischen, den völkischen Antisemitismus. Wir haben eben auch in zunehmendem Maße den islamistischen Antisemitismus, der sich als Israel-Hass tarnt. Und wir haben den Antisemitismus von links in Form von Antizionismus. Ja? Und die Infragestellung der Existenzberechtigung des jüdischen Staates, der als Kolonialstaat, als Apartheidstaat dämonisiert wird. Und das hat sich schon über Jahre hinweg angebahnt, über die BDS-Bewegung, also Boykott, Disinvestment, Sanctions gegen Israel. Bei aller notwendigen und legitimen Kritik geht das aber doch über eine rote Linie hinweg der Delegitimierung und Dämonisierung Israels. Und wenn da jetzt nicht massiv gegengehalten wird, werden in einigen Jahren Juden in Europa nicht mehr leben.
Stichwort nicht mehr leben. Es ist ja eben auch jetzt schon so, das zeigen Untersuchungen eben auch, dass Jüdinnen und Juden sich wirklich nicht mehr sicher fühlen. Also ich nenne mal ein Beispiel. Dieser RIAS-Bericht, der nennt auch verschiedene ganz konkrete Beispiele, was vorgefallen ist. Da gab es eben, haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sicherlich auch verfolgt in der Berichterstattung, einen Molotow-Cocktail, der auf eine Synagoge in Berlin geworfen wurde. Am 11. Oktober, also kurz nach dem Angriff der Hamas, wurden 3 Personen, die sich auf der Friedrichstraße auf Hebräisch unterhalten haben, haben beschimpft von einem Mann und angespuckt. In einem anderen Fall wurden zwei Personen, die Hebräisch gesprochen haben, in einer Bar von einem unbekannten Mann mit einem Böller beworfen. Also muss man einfach, finde ich, auch nochmal plastisch machen, was das wirklich für Menschen jüdischen Glaubens bedeutet.
Ich habe einen jüdischen Schwiegersohn, ja, und der überlegt sich sehr gut, in welche Berliner Stadtteile er geht und welche nicht. Und er würde auch nicht mit der Kippa auf der Straße laufen. Und das nehmen wir viel zu wenig wahr, ja, wie hoch schon dieses Bedrohungsgefühl ist bei jüdischen Menschen in Deutschland. Ich glaube, das liegt auch daran, dass bisher die Signale, die Abwehrsignale zu schwach waren. Ja, also wirklich eine entschiedene Strafverfolgung von antisemitischen, sagen, Attacken, ja, von massiven Beschimpfungen und Beleidigungen bis zu körperlichen Angriffen. Auch, um mal sagen, ein Fass aufzumachen, Abschiebung von Nichtdeutschen. Straftätern, die sich des Angriffs auf Juden schuldig machen. Man muss sein Exempel statuieren und eine klare Linie ziehen. Ja, und das andere ist natürlich Bildung. In den Schulen muss das thematisiert werden. Viele Lehrerinnen und Lehrer sprechen diese Themen lieber gar nicht an, reden jetzt zum Beispiel nicht über den 7. Oktober und den Gazakrieg, weil das so explosiv ist, weil ihnen ihre Klassen auseinanderzufliegen drohen oder weil ihnen dann Eltern auf den Pelz rücken. Da braucht es viel stärkere pädagogische Unterstützung. Also wir sind da an einem alarmierenden Punkt. Und Sonntagsreden hat es wirklich schon zu viele gegeben, aus denen nichts gefolgt ist.
Ralf Füchs hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Und ich muss noch eine Sache kurz klarstellen. Ich habe ja gerade von den Zahlen der Informationsstelle Antisemitismus gesprochen. Die sind heute rausgekommen. Aber die O-Töne, die wir eben gehört haben von Bundesinnenministerin Faeser und von BKA-Chef Münch, die haben sich nicht auf diese Zahlen bezogen, sondern natürlich auf die bundesweiten Zahlen des Bundeskriminalamts, die gestern rausgekommen sind. So viel Präzision muss sein. Ralf Füchs, spielen Sie gern zum Relaxen? Also so Gesellschaftsspiele oder so?
Och, nicht so gern. Bei meiner kargen Freizeit mache ich entweder lieber Sport oder lese. Aber als wir Kids, also unsere Kinder noch zu Hause waren, haben wir natürlich viel gespielt.
Und haben Sie da in irgendeiner Form drauf geachtet, dass eben Töchter und Söhne die gleichen Spielsachen angeboten bekommen?
Naja, wir hatten oder haben zwei Töchter.
Okay.
Aber wir haben auch fünf Enkel, die meisten Jungs, aber auch ein Mädchen. Und wir wohnen in Berlin-Mitte am Rand eines Parks, an dem vor allem am Wochenende sehr viele Familien mit Kindern sich aufhalten. Und das sind schon interessante Beobachtungen, dass es eben doch offenbar, vielleicht sogar wieder stärker als vor 10 Jahren oder so, die Geschlechterunterschiede deutlich werden, wie die Mädchen angezogen sind. Die meisten haben jetzt wieder Röcke oder Kleidchen, viel Rosa. Und welche Spiele sie spielen. Man kann auch sehen, dass in der Regel Mädchen, die gehören zum sprechenden Geschlecht, die reden viel mehr miteinander als die Jungs, die mehr so physisch unterwegs sind. Muss natürlich immer aufpassen, dass man da jetzt nicht in Klischees verfällt, zu sagen, Mädchen sind so, Jungen sind so. Aber ich halte auch nichts davon zu sagen, Geschlecht ist eine rein soziale Konstruktion und es gibt gar keine Unterschiede, die biologisch vielleicht erklärbar sind.
Ja, interessant. Dann sind Sie auf einer Linie mit der Auswertung von verschiedenen Studien, die ganz aktuell rausgekommen ist. Da haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 16 Studien mit Kindern im Alter zwischen 1 und 8 Jahren geschaut, um eben zu schauen. Und deswegen habe ich gefragt, heute ist nämlich Weltspieltag, um zu gucken, wie spielen denn Jungen, wie spielen Mädchen typischerweise? Was greifen die sich zum Beispiel? Und da ist rausgekommen, dass, ähnlich wie Sie es gesagt haben, dass Geschlechterunterschiede in der Wahl von Spielzeug durchaus da sind und dass die aber ein Produkt von beidem wahrscheinlich sind. Mhm. Also von angeborenen Kräften und von sozialen Kräften. Also als soziale Kräfte ist da dann zum Beispiel das Gender-Marketing natürlich ein großes Ding, ne, dass auch immer noch viele rosane Sachen für Mädchen konzipiert sind und das sich sozusagen dann verselbstständigt. Aber was ich ganz interessant fand, hatte ich noch nicht so viel von gehört, dass laut den Autorinnen und Autoren auch hormonelle Unterschiede zum Beispiel teilweise erklären können, dass Jungen mehr mit typisch männlichen oder mit mehr als typisch männlichen geltenden Spielzeugen spielen, wie Fahrzeuge, und Mädchen mit mehr als typisch weiblich geltenden Spielzeugen, wie Puppen.
Ja und nein. Es gibt eine riesige Bandbreite. Ja, zum Beispiel einer unserer Enkel ist ein begeisterter Koch. Ja, der spielt, wie seit er 2 ist, spielt er Küche und guckt zu beim Kochen und hantiert mit Töpfen und Tiegeln und Pfannen und so. Und wenn ich so Sportanlagen gehe, sehe ich, wie der Mädchenfußball zugenommen hat. Natürlich sind das Geschlechterrollen, sind variabel. Ja, also es gibt nicht einfach das determinierte Geschlecht. Und trotzdem habe ich es immer für Humbug gehalten, zu sagen, dass die unterschiedliche genetische Ausstattung, die unterschiedliche hormonelle Ausstattung von Mädchen und Jungen überhaupt keine Rolle spielen. Ja, man muss das anerkennen. Und der springende Punkt ist, gerade die Mädchen, die sind ja kein Jota weniger selbstbewusst als die Jungs. Eher im Gegenteil. Ja, man muss also nicht Angst haben, dass Mädchen, die ein scheinbar typisches Rollenverhalten zeigen, am Ende unterwürfig sein. Das trifft überhaupt nicht zu.
Okay, an dieser Stelle vielen Dank, Ralf Füchs, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Zentrums Liberale Moderne. Danke für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Gerne. Ich bedanke mich.